Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Veronika Mayer.
Guten Morgen. Schwerer Anschlag in Jerusalem. In einer jüdischen Religionsschule werden mindestens 8 Menschen erschossen. Der Hintergrund der Tat ist unklar. Schwierige Zeiten für SBB Cargo. Die Güterverkehrstochter der SBB gibt heute Zahlen bekannt. Zahlen, die wohl wenig erfreulich sind. Umstrittene Erweiterung der NATO. Die Bündnispartner sind sich uneins über den Beitritt von Mazedonien, von Georgien und der Ukraine. In Jerusalem hat sich am Abend ein schwerer Anschlag ereignet. Laut dem Polizeichef von Jerusalem drang ein palästinensischer Attentäter in eine orthodoxe jüdische Religionsschule ein und erschoss mindestens 8 Menschen. 9 weitere wurden verletzt. Wer hinter dem Attentat steckt, ist nicht klar. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer berichtet.
Der palästinensische Attentäter drang in die vollbesetzte Bibliothek der Religionsschule in West-Jerusalem ein und schoss laut Augenzeugen wild um sich. Die Überlebenden sprechen von schrecklichen Szenen. Das Ziel des Anschlags, die orthodoxe jüdische Religionsschule Merkaz Haraf, ist ein bekanntes Studienzentrum und eng mit der israelischen Siedlerbewegung verbunden. Der Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten Olmert, Mark Regev, sprach am Abend von einem sehr schwierigen Moment für Israel.
That it's a very difficult night here in Jerusalem. You've seen this atrocity. You've seen this massacre of innocent religious students here in Jerusalem. It's a very difficult night.
Laut israelischen Angaben kommt der Attentäter aus Ost-Jerusalem. In wessen Auftrag er handelte, ist im Moment aber noch nicht klar. Die Hamas hat das Attentat als Heldentat gefeiert und im Gazastreifen brachen Freudenkundgebungen aus. Hamas-Sprecher Fawzi Barhoum bezeichnete den Anschlag als normale Reaktion auf die israelische Aggression, die über 120 Tote gefordert habe in den letzten 10 Tagen.
This is a normal response toward the Israeli occupation, commission and aggression, and they are committed massacres inside the Gaza and West Bank. About 128 persons was killed.
Am Abend meldete sich eine bisher unbekannte Gruppe, die, wie es heißt, die Ermordung von Imad Mouhniyeh rächen wollte. Mouhniyeh war der Kommandant der libanesischen Hisbollah, der am 12. Februar in Damaskus ermordet wurde. Palästinenser Präsident Abbas verurteilte den Anschlag. Die israelische Regierung sagte, sie halte trotz des Attentats in Jerusalem an den Friedensverhandlungen mit Abbas fest.
Irene Meyer. Auch in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es zu Anschlägen gekommen, mit vielen Opfern. Bei 2 Bombenexplosionen sind über 50 Personen getötet und 120 weitere verletzt worden. Mehr dazu in den Meldungen mit Fritz Schneider.
Beide Sprengsätze explodierten innerhalb weniger Minuten in einer Einkaufsgegend in Bagdad. Kurz nach der Explosion der ersten Bombe sprengte sich ein Selbstmordattentäter in der versammelten Menschenmenge in die Luft und löste ein weiteres Blutbad aus. Jetskis sind auf den Schweizer Seen unerwünscht. Dies zeigt die Vernehmlassung unter den Schweizer Kantonen. Diese lehnen die Wasserturfs als lärmig und umweltbelastend ab. Der Bundesrat möchte die Wassermotorräder in der Schweiz zulassen und die Binnenschifffahrtsverordnung entsprechend anpassen. Dies infolge der bilateralen Verträge mit der EU. Die Kantonsregierungen befürchten negative Auswirkungen auf Umwelt- und Gewässerschutz.
In letzter Zeit ist viel debattiert worden über die defizitäre SBB Cargo, die Güterverkehrstochter der Schweizerischen Bundesbahnen. Von tiefroten Zahlen war unter anderem die Rede und von Stellenabbau. Heute Vormittag nun gibt die SBB offiziell bekannt, wie es um SBB Cargo wirklich steht und welche Maßnahmen man zu treffen gedenkt. Monika Binotto aus der DRS Inlandredaktion. Ich habe es eben angetönt, in den letzten Tagen kursierten bereits Gerüchte, so soll der Verlust der SBB Cargo groß sein und es sollen Stellen abgebaut werden. Was weiß man denn jetzt im Moment darüber?
Es gibt noch keine gesicherten Erkenntnisse. Gesprochen wird aber über einen Verlust von um die 90 Millionen Franken und von einem Abbau so um die 400 Stellen. Betroffen sein dürften Werkstätten in Bellinzona, Freiburg und Biel und Arbeitsplätze am Hauptsitz in Basel. Die Tessiner und die Freiburger Regierung haben sich bereits vorgängig, als erste Gerüchte bekannt wurden, gewehrt und auch die Gewerkschaften sind alarmiert.
Aber was ist denn los bei SBB Cargo, dass es schlecht aussieht?
SBB Cargo hat zwei Standbeine, den internationalen Verkehr und den Verkehr im Inland. Im Inland hat man vor etwas mehr als 2 Jahren das Angebot deutlich gestrafft. Dort dürfte man nicht mehr allzu große Defizite einfahren. Aber das Problem ist das Ausland. Dieses Engagement ist teuer. Da ist man sehr schnell gewachsen, hatte Probleme beim Aufbau, musste beispielsweise Wagen zumieten und hat Verluste eingefahren.
Sie haben vorhin von Stellenabbau gesprochen. Ist denn das die Lösung?
Es ist sicher ein wichtiger Teil der Lösung. Allerdings muss man wissen, dass bei der SBB niemand entlassen werden kann. Wer nicht mehr an seiner Stelle arbeiten kann, dem wird mit Umschulung oder Weiterbildung bis zu 2 Jahre geholfen, um wieder eine Stelle zu finden, sei es innerhalb oder außerhalb der SBB. Und das bedeutet auch, bis dieser Stellenabbau wirklich Wirkung zeigt, wird es noch eine Weile dauern.
Es ist also einiges in Bewegung bei der SBB Cargo. Was tut denn die Politik?
Die ist alarmiert, und zwar nicht nur die betroffenen Regierungen, sondern auch das Parlament. Dort werden sich die beiden Verkehrskommissionen des Ständerates und des Nationalrates noch in der laufenden Session zu einer außerordentlichen Sitzung treffen. Allerdings werden auch die diesen Stellenabbau wohl nicht mehr auffangen können.
Das war Inlandredaktorin Monika Binotto zur Situation bei der SBB Cargo. Heute Vormittag wird die SBB offiziell darüber informieren. Wenn Anfang April die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder in Bukarest zusammenkommen, dann geht es um die Frage, welche Länder das Bündnis erweitern sollen. Doch darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Wie weit, das hat sich am Treffen der NATO-Außenminister gezeigt, die das Gipfeltreffen vorbereiten sollten. Umstritten ist vor allem, ob Mazedonien, die Ukraine und Georgien zur NATO stoßen dürfen. Fredrik Steiger berichtet.
Die beiden jüngsten Erweiterungsrunden der NATO verliefen weitgehend problemlos. Sowohl die Aufnahme der drei baltischen Staaten als auch jene von Rumänien und Bulgarien war unbestritten. Doch der nächste Schritt wird ungleich schwieriger. Das zeigt sich am zurzeit in Brüssel stattfindenden NATO-Außenministertreffen. Um nach der Unabhängigkeit des Kosovo die Lage auf dem Balkan zu stabilisieren, nehme die NATO gerne Kroatien, Albanien und Mazedonien auf und später auch Montenegro, Bosnien und Serbien. NATO-Generalsekretär Jaap de Hoopscheffer.
Euro-Atlantic integration for this region is the recipe for security and stability.
Die euroatlantische Integration sei das beste Rezept für Ruhe und Sicherheit auf dem Balkan. Doch gegen den Beitritt Mazedoniens wehrt sich jetzt das NATO-Mitglied Griechenland vehement und droht mit seinem Veto. Weil bereits eine nordgriechische Provinz Mazedonien heißt, will man diesen Namen dem Nachbarland verbieten. Athen wirft diesem vor, mit dem Namen Ausdehnungsgelüste zu signalisieren. Umstritten ist auch die Aufnahme der Ukraine und Georgiens. Großbritannien und die USA treten klar dafür ein, obschon Russland einen NATO-Beitritt der beiden Ex-Sowjetrepubliken scharf ablehnt. Doch das, meinte US-Außenministerin Condoleezza Rice, dürfe keine Rolle spielen. Es könne nicht sein, dass ein Nicht-NATO-Mitglied ein Vetorecht beanspruche, wer Mitglied der Allianz werden dürfe und wer nicht. Doch zahlreiche europäische Länder möchten einen neuerlichen Streit mit Russland vermeiden. In der Beitrittsdiskussion zeichnen sich also für den NATO-Gipfel im April scharfe Kontroversen ab.
Der kolumbianische Angriff auf FARC-Rebellen von vergangener Woche in Ecuador ist politischer Terrorismus. Der das sagt, ist der Präsident Nicaraguas, Daniel Ortega. Ähnliches war bereits auch aus Venezuela und aus Ecuador zu hören. Beide Länder haben ihre diplomatischen Beziehungen zu Kolumbien abgebrochen. Und genau das hat nun auch Nicaragua getan. DRS Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Kaum hatte eine Resolution der Organisation amerikanischer Staaten OAS für Entspannung gesorgt im Streit zwischen Kolumbien, Ecuador und Venezuela, eskaliert die Krise erneut. Aus Solidarität mit Ecuador brach nach diesem Land selbst und Venezuela gestern auch Nicaragua seine diplomatischen Beziehungen zu Kolumbien ab. Der mittelamerikanische Staat unterhält seit langem einen Zwist über den Verlauf der Seegrenze mit Kolumbien. Spätestens in 2 Wochen bei einer Außenministertagung der OAS müsse Kolumbien für seine Grenzmissachtung ausdrücklich verurteilt werden, forderte auch Ecuadors Staatspräsident Rafael Correa. Bei einem Besuch in Nicaragua ließ er erkennen, dass für sein Land sonst wieder militärische Optionen in den Vordergrund rücken würden. Ausgelöst hatte den Streit eine Kommandoaktion von kolumbianischen Boden- und Luftstreitkräften, bei der letzten Samstag auf Staatsgebiet von Ecuador die Nummer 2 der linksgerichteten FARC-Guerilla und 20 weitere Rebellen ums Leben gekommen sind.
Sie hören die Sendung heute Morgen, es ist 6.10 Uhr. Der amerikanisch-deutsche Computerforscher Josef Weizenbaum ist im Alter von 85 Jahren in Berlin gestorben. Seine Familie bestätigte entsprechende Medienberichte. Fritz Schneider.
Weizenbaum war weltweit bekannt für seine Kritik am bedenkenlosen Computereinsatz und am Internet. Gleichzeitig galt der Wissenschaftler auch als Pionier der Computertechnik. Berühmt wurde er in den 60er Jahren mit der Erfindung des Programms ELIZA. Dieses erweckte den Anschein, es könne mit den Menschen kommunizieren. Der Titelverteidiger des America's Cup, das Schweizer Segelteam Alinghi, sieht sich mit einem weiteren Rechtsstreit konfrontiert. Das Team New Zealand hat in den USA zwei Klagen gegen Alinghi eingereicht. Es wirft den Schweizern vor, vertragliche Bestimmungen nicht einzuhalten und sich Wettbewerbsvorteile verschafft zu haben. Derweil geht auch der Rechtsstreit mit dem US-Team Oracle weiter. Die Amerikaner wollen per Gerichtsbeschluss seine Exklusivregatta gegen Alinghi erzwingen. Sport, Eishockey, Nationalliga A. In den Viertelfinal-Playoffs ist noch keine Mannschaft ausgeschieden. Davos gewinnt gegen Zug 7:6. Die ZSC Lions verlieren gegen Kloten 1:2 nach Penaltyschießen. Freiburg bezwingt Bern in der Verlängerung 3:2 und Rapperswil-Jona verliert gegen Genf Servette 1:3. Die Resultate der Playouts: Amri Piotta gewinnt gegen Langnau 3:2 und Basel unterliegt Lugano 2:3. Die Börsendaten von Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.040 Punkten, minus 1,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 12.821 Punkten, minus 3%. Der Dollar wird zu 1,0226 gehandelt, der Euro zu 1,5728 bzw. zu 1,5385.
Und schließlich noch der Blick aufs Wetter heute. Trotz Schleierwolken scheint überwiegend die Sonne. In den Alpen und im Süden hingegen gibt es dichtere Wolken und es ist nur zeitweise sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden rund 6 und im Süden 11 Grad. Das war die Sendung heute Morgen. Verantwortlich war Mario Grossniklaus, am Mikrofon Veronika Meier.